Drittes Kapitel. Wegbereiterin für eine eucharistische Welt.
Ich will aufstehen und die Stadt durchwandern, auf den Märkten und Gassen will ich ihn suchen, den meine Seele liebt.
Hohelied 3,2.
Will man die Frömmigkeit der Schippacher Jungfrau mit einem prägnanten Ausdruck charakterisieren, dann kann man sie am besten mit dem Worte eucharistische Frömmigkeit bezeichnen, denn die heilige Eucharistie und alles, was mit ihr zusammenhängt. Gotteshaus, Altar, Kommunion, Messfeier, sakramentale Prozessionen, Priester und Priestertum, sind mit den religiösen Übungen unserer Gottesfreundin unzertrennlich verbunden. Im eucharistischen Jesus bewegt sich das ganze lange Leben der Jungfrau von Schirpach. Das scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein, und was den täglichen Empfang der heiligen Kommunion anbelangt, so ist diese Frömmigkeitsübung vielen katholischen Menschen von heute eine selbstverständliche Sache. Dem war aber in der Vorzeit und noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, ja über die Jahrhundertwende hinüber, als Barbara ihre Rufe nach einer eucharistischen Welt erhob, durchaus nicht so. Zwar empfingen die Christen der urchristlichen Zeit auch die heilige Kommunion, so oft sie sich zum Opfermahl versammelten, also gewöhnlich an den Sonntagen, aber diese urchristliche Übung kam schon im frühen Mittelalter außer Gebrauch und der Kommunionempfang beschränkte sich auf die drei höchsten Feste. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und ging noch weiter zurück, so dass das vierte Laterankonzil im Jahre 1215 den wenigstens einmaligen Kommunionempfang im Jahre vorschreiben musste. Aber von der Forderung der Oftkommunion waren Kirche und kirchliche Wissenschaft, Ausnahmen abgerechnet, weit entfernt. Der heilige Thomas, der Schöpfer unserer unvergleichlich schönen frohen Leichnamslieder, erklärte die tägliche Kommunion für die meisten Menschen als unzulässig. Der heilige Bonaventura erlaubte sie seinen Laienbrüdern nur selten. Die Klarissen kommunizierten nur 6-mal. Die Birgitinnen nur 5-mal im Jahre. Dieser Minimalismus blieb auch trotz des Wunsches des Konzils von Trient und der Bestrebung eines heiligen Karl Borromeus, Franz von Sales, Alfons von Liguori bestehen. Noch mein verehrter Lehrer an der Würzburger Hochschule, der fromme und seelsorglich eingestellte Moralist Göpfert, legte uns Alumnen ans Herz, gewissen Schichten die wöchentliche oder gar noch häufigere Kommunion nicht zu gestatten. Auf der Suche nach dem Bräutigam. So lagen die Dinge auch in der Heimat Barbaras, als sie Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts den Entschluss fasste, sich ganz dem Dienste des Herrn zu weihen. Zu den Werken des Gebetes, der Abtötung und Nächstenliebe trat nämlich ein immer stärker werdendes Verlangen nach dem häufigen, ja täglichen Empfang des Leibes des Herrn. Da aber diesem Verlangen die damaligen Anschauungen der Gottesgelehrten, der Pastoral und die kirchliche Praxis entgegenstanden, führte dieser Gegensatz zwischen Verlangen und Erfüllung bei unserer Jungfrau zu harten seelischen und äußeren Prüfungen. Einer ihrer Kapläne erlaubte ihr anfänglich die dreiwöchentliche, später die 14-tägliche Beichte und Kommunion, bis der Pfarrer gegen diese Neuerung einschritt und sie verbot. Aber Barbara fühlt,
wie sehr der Herr uns zu beglücken wünscht in der heiligen Kommunion,
und ruft weiter nach dem Brote des Herrn.
Mit jedem Jahr wuchs in mir das Verlangen, Gott eifrig dienen zu können und ihm auch Freude zu machen. Darum kannte ich keine größere Freude, als ihn in mich aufzunehmen.
So beginnt für das Mädchen eine Zeit schwerer Opfer und Prüfungen. Die rasch wechselnden Kapläne des Dorfes hatten von ihrem Pfarrer das strenge Verbot der Kommunionsbindung an Wochentagen erhalten, und wenn Barbara um das Brot der Engel bat, wurde sie als hoffärtige und eigensinnige Person zurückgewiesen.
Wie oft wurde ich entweder in der Sakristei oder in der Kirche öffentlich beschimpft und abgewiesen, wenn ich bat um die heilige Kommunion, und dies mit sehr kränkenden Worten. Aber die Sehnsucht nach dem Himmelsbrot bleibt. Besonders von einem Priester hatte ich ein halbes Jahr lang viel zu leiden. Von jener Zeit an belästigte ich keinen Priester mehr in meiner Pfarrei.
Nun fasst Barbara einen heroischen Entschluss. Bei einem Besuch in Aschaffenburg hat sie in Erfahrung gebracht, dass in der dortigen Kapuzinerkirche auch an Werktagen die heilige Kommunion gereicht werde. Da geht sie nun mehrmals in der Woche zu Fuß in die 23 Kilometer entfernte Stadt, um die heilige Kommunion empfangen zu können. Kurz nach Mitternacht macht sie sich auf den fünfstündigen Weg, besucht in der Kapuzinerkirche die heilige Messe, empfängt den Leib des Herrn und kehrt dieselbe Strecke zu Fuß wieder zurück, um am Mittag daheim ihr Tagewerk wieder aufzunehmen. Sogar in dem ungewöhnlich kalten Winter 1878 bis 79 bringt sie dieses geradezu heroische Opfer aus Liebe zum eucharistischen Gotte. Muss eine Gottesliebe, die zu solchen Opfern befähigt, nicht Bewunderung erregen? Wieder sucht sie Rat bei einem Priester, diesmal bei dem Domherrn Dr. Schork in Würzburg, dem nachmaligen Erzbischof von Bamberg, einem Landsmann von ihr. Auf Einladung ihres Bruders Josef, der damals als Soldat in Würzburg in Garnison stand, begibt sie sich im Juli 1882 zur Kiliansfeier nach Würzburg und besucht bei diesem Anlass gemeinsam mit ihrem Bruder den Domherrn, um ihn um einen Ausweg in ihrer Seelennot zu bitten. Da erhält sie die Antwort: Fahre fort, das Verlangen nach der heiligen Kommunion kann nur von Gott kommen. Wenn du sie in deiner Pfarrei nicht haben kannst, so gehe hin, wo du sie bekommst. Wieder vergehen einige Jahre. Da führt sie der Herr zu ihrem verheirateten Bruder nach Mainz. Dort gewahrt sie, dass auch an Werktagen die heilige Kommunion gereicht wird. Ihr Entschluss ist gefasst. Sie sagt am 19. November 1885 ihrer Heimat Lebewohl und zieht nach Mainz.
Auf meinem Lager im Dunkel der Nacht suchte ich, den meine Seele liebt.
15 Jahre lang hat sie ihn selbst im Dunkel der Nacht gesucht. Jetzt endlich hat sie ihn für immer gefunden, im goldenen Mainz. Hier nun kann sich ihr eucharistisches Leben voll entfalten. Wohltäglich kniet sie am frühen Morgen an der Kommunionbank und empfängt mit größter Andacht den Leib des Herrn. In ihrer Pfarrkirche St. Ignaz, in St. Bonifaz, in St. Christoph, besonders aber in der Kapuzinerkirche, erscheint unsere Gottesfreundin zum Gebet und zum Empfang der heiligen Kommunion. Wie ergriff es den Schreiber dieses Büchleins, als er vor kurzem im Halbdunkel des Kapuzinerheiligtums kniete und im Geiste die große Beterin vor 60, 70 und 80 Jahren in eben diesem Heiligtum knien, in den Beichtstuhl treten, zum Tisch des Herrn gehen und mit solcher Inbrunst den Kreuzweg beten sah, dass sich die Beichtväter an der aufrichtigen und tiefen Frömmigkeit dieser Jungfrau in hohem Grade erbauten. Pionierarbeit für die häufige heilige Kommunion. Der Herr hat ihre Opfer belohnt, darum will sie noch mehr für ihn tun. Sie will Pionierarbeit leisten, um auch anderen und möglichst allen das hohe Glück der täglichen heiligen Kommunion zu verschaffen. Eine unwiderstehliche apostolische Kraft beginnt sich in ihr zu regen, sie muss Werkzeug werden zur Einführung der öfteren heiligen Kommunion. Das betrachtet sie als ihre Lebensaufgabe, die sie 20 Jahre lang mit derselben Festigkeit und Unnachgiebigkeit verficht wie die Erreichung ihres persönlichen Verlangens. Immer kehrt in ihren Betrachtungen dieses Bewusstsein ihrer apostolischen Sendung wieder. Kaum in Mainz angelangt, will sie zu ihrem Bischof nach Würzburg gehen und ihn bitten, die öftere heilige Kommunion allen zu ermöglichen. In ihren Aufzeichnungen seit dem Jahre 1895 begegnen wir fortgesetzt ihren Mahnrufen zur Gestattung der Oftkommunion.
O mein Jesus,
betet sie am zweiten Donnerstag im Oktober 1895,
ich danke dir für all die Güte, die du mir erwiesen hast. Du hast mich nach Mainz geführt, um mich zu bereichern mit dir selber in der heiligen Kommunion. Himmel und Erde, danket meinem Gott, der so Großes an mir getan und jeden Tag in der heiligen Kommunion zu mir kommt. Meine heiligen Patrone, heilige Barbara, heilige Elisabeth, heiliger Josef, Antonius, Katharina, Agnes, alle ihr Heiligen, danket mit mir für die große Gnade, dass Gott sich würdigt, jeden Tag zu mir zu kommen und dass er mich nach Mainz geführt, um dieses Ziel zu erreichen. Ich bitte auch für die Mädchen meines Ortes, weil du willst, dass die tägliche Kommunion überall eingeführt werden soll.
8 Tage später.
Jesus will, dass in seiner Kirche der häufige Empfang der heiligen Kommunion eingeführt werde.
Und wieder.
Der öftere Empfang der heiligen Kommunion ist durchzuführen. Es kommt die Zeit, wo man in jeder Kirche die heilige Kommunion empfangen wird. Wo ein Priester steht, soll er die Quelle sprudeln lassen, an die er gestellt ist.
Sie wendet sich an den Bischof von Mainz mit der Bitte, ihre Anregung an den Heiligen Stuhl gelangen zu lassen, 24. Juni 1896. Am 4. Oktober 1896 bittet sie den Heiligen Franziskus, ihr Verlangen nach allgemeiner Gewährung der Oftkommunion zu unterstützen.
Die öftere Kommunion muss eingeführt werden in allen Teilen der Welt.
Ihre Weckrufe zur Einführung der Oftkommunion in der ganzen Welt sind unzählbar. Fast jeden Monat in den Jahren 1895 bis 1905 finden sich dafür Belege in Ihren Schriften. Der Glaube an diese Ihre Sendung ist unerschütterlich, Ihr Mut unbeugsam. Sie sieht die Rettung der Welt nur durch die Heilige Kommunion. Das kommende 20. Jahrhundert wird ein eucharistisches Jahrhundert werden. Bald nach dem Tode Ihres Oberhirten, des Bischofs Haffner, gestorben 2. November 1899, wendet sich Barbara an seinen Nachfolger, Bischof Heinrich Brück, mit ihrem dringenden Wunsch, die öftere Heilige Kommunion allen zugänglich zu machen und ihre Anregung dem Heiligen Vater zu unterbreiten. Sie wendet sich gleichzeitig brieflich an einflussreiche Geistliche und am 5. Januar 1902 mit einem ausführlichen Schreiben an alle Bischöfe des deutschen Sprachgebietes. Der Episkopat horcht auf. Bischof Brück stirbt bereits am 4. November 1903. Den Mainzer Bischofsstuhl besteigt Bischof Georg Heinrich Kirstein. Wieder wird Barbara bei ihrem Bischof vorstellig und bittet inständig, ihre Worte nach Rom zu berichten. Der Bischof wird Beichtvater der Jungfrau und vermag so besser als alle Außenstehenden in die Seele der Gottesfreundin zu blicken. Hat er ihre Anregungen nach Rom gegeben? Wir wissen es nicht. Aber Barbara erzählte dem Verfasser wiederholt, sie wisse genau, dass Bischof Kirstein ihre Anregung zur Gewährung der häufigen Heiligen Kommunion an alle, dem Heiligen Vater Pius X., vorgetragen habe. Tatsache ist jedenfalls dies. Am 20. Dezember 1905 erscheint das Dekret des Heiligen Vaters Pius X. über die häufige und tägliche Heilige Kommunion. Darin bestimmt der Stellvertreter Christi, es solle die häufige und tägliche Kommunion den Christgläubigen jeden Standes und Berufes freistehen. Niemand, der mit aufrichtiger Gesinnung dem Heiligen Tisch sich nahe, dürfe zurückgewiesen werden. Die Beichtväter sollten den Kommunionempfang nicht erschweren. Barbara Weigand ist glänzend gerechtfertigt. Was sie 15 Jahre lang in Schippach unter den größten Opfern geübt, was sie dann 20 Jahre lang in Mainz gepredigt, ist Wirklichkeit geworden. Diese geschichtliche Tatsache ist aus dem Leben unserer Gottesfreundin niemals auszulöschen. Darum konnte der Vatikanische Rundfunk am 19. August 1951 in einer Sendung zum Todestag des Papstes Pius X., auch des vorbildlichen Lebens der Schippacher Jungfrau gerade in Hinsicht auf die Heilige Eucharistie gedenken, und der Osservatore Romano, das offizielle Organ für amtliche Verlautbarungen des Heiligen Stuhls, dessen nichtamtlicher Teil Nachrichten aus erster Quelle von der ganzen Welt, wichtige Beiträge auf allen Gebieten des Glaubens und des Wissens, sachliche Stellungnahme zu Irrtümern und Angriffen gegen die katholische Lehre enthält, und unentbehrlich ist zur Orientierung über Leben und Wirken der katholischen Kirche, Kirchenlexikon, konnte am 20. August 1960, Todesgedächtnistag Pius X., in einem längeren Artikel mit der Überschrift
La SS Eucharistianella Vita di Barbara Weigand, die Schippacher Jungfrau als Wegbereiterin der öfteren Heiligen Kommunion bezeichnen und dabei rühmend hervorheben, dass diese eucharistische Seele ein Kind des Bayernlandes gewesen sei, in dessen Hauptstadt kurz zuvor der Eucharistische Weltkongress einen so glanzvollen Verlauf genommen habe.
Dürfen wir Deutsche, und besonders wir bayerische Katholiken, auf dieses Lob nicht aufrichtig stolz sein? Verdient diese Opferseele, die über die Ätherwellen gerühmt und im größten vatikanischen Publikationsorgan als Wegbereiterin für den eucharistischen König gelobt wird, nicht auch, dass ihr Name und ihr Wirken unserem katholischen Volke bekannt gemacht werden? Mittel zur eucharistischen Erneuerung der Welt. Um die Formung einer eucharistischen Welt nachhaltiger bewirken zu können, wandte die fromme Jungfrau neben ihrem Weckruf zur öfteren Heiligen Kommunion noch drei Übungen ihrer besondere Teilnahme und Förderung zu. Der Heiligen Stunde, der Ehrenwache des Heiligsten Herzens Jesu und dem Liebesbund des Eucharistischen Herzens Jesu. Die Heilige Stunde. In Paray-le-Monial, dem Schauplatz der großen Herz-Jesu-Visionen, hatte im Jahre 1829 der Jesuitenpater de Brosse nach einer Anregung aus der Selbstbiografie der heiligen Margareta eine besondere Verehrung des Leidens Christi eingeleitet, indem er die Bruderschaft der Heiligen Stunde gründete, deren Mitglieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Anbetungsstunde mit besonderer Verehrung der Todesangst Christi am Ölberg hielten. Die Heilige Stunde erhielt von Papst Gregor dem 16. am 27. Juli 1839 Ausdehnung auf den Erdkreis und am 6. April 1886 die Erhebung zur Erzbruderschaft für Frankreich und Belgien. Als Barbara Weigand gelegentlich ihre Lourdes-Wallfahrt, 1901, auch in Paray-le-Monial, weilte, bat sie um Aufnahme in die dortige Bruderschaft, ließ ihren Namen dort eintragen und fasste den Entschluss, nach ihrer Rückkehr die ihrer ganzen Herzensrichtung so verwandte Übung auch in ihrer Heimat zu fördern. So versammelten sich dann jeden Donnerstagabend eine Anzahl frommer Frauen der Stadt im Zimmer der Jungfrau Barbara, um in gemeinsamem Gebete wenigstens eine Stunde mit dem Herrn zu wachen und seiner Ölbergnot in frommer Betrachtung zu gedenken. Während drüben im Wirtszimmer die Gläser klirrten, beteten einige Schritte davon an die 20 fromme Seelen zum blutschwitzenden Erlöser und Barmherzigkeit für die sündige Welt. In ihrem apostolischen Eifer verpflanzte Barbara diese fromme Übung auch in ihr Heimatdörflein, wo sie in Frau Elisabeth Stigmann eine gleichgesinnte Schülerin gefunden hatte. Aber schon bald erhoben sich gegen diese fromme Übung heftige Widerstände, die ihren Untergang herbeiführten. Doch die Folgezeit durfte das Wiederaufleben und die weite Ausbreitung der Heiligen Stunde sehen, namentlich seitdem Papst Pius XI. Im Jahre 1928 sie von höchster Warte aus gesegnet und empfohlen hatte. Mit Erlass vom 23. Januar 1950 führte Bischof Julius von Würzburg diese vielversprechende Blüte am Baume unserer Heiligen Kirche, vor allem im Blütenkranz der heiligsten Eucharistie und des bitteren Leidens Christi, in der ganzen Diözese Würzburg ein. Die Entwicklung der Ereignisse hat der Jungfrau von Schippach auch hierin glänzende Rechtfertigung widerfahren lassen. Die Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu? Auch diese fromme Übung hatte es unserer Gottesfreundin angetan. Nach langen Bemühungen erreichte sie es, dass der Pfarrer von St. Quintin seine Kirche der Anbetung überließ, die sich bald an den Nachmittagen seitens der Frauenwelt und an den Abenden seitens der Männerwelt eines zahlreichen Besuches erfreute. Für die Beschaffung der nötigen Bücher, Kerzen sowie für die Kosten der Kirchenreinigung sorgte Fräulein Georg, eine vermögende Mainzer Dame, die später vom Heiligen Vater mit dem Verdienstkreuz pro Ecclesia et Pontifice ausgezeichnet wurde. Der Eucharistische Liebesbund. Am frohen Leichnamsfeste des Jahres 1895 regte unsere Gottesfreundin in ihrem apostolischen Eifer die Gründung eines eigenen Bundes an, dem sich Gleichgesinnte beiderlei Geschlechtes anschließen sollten, um so durch ein gemeinsames Band gefestigt, den frommen Bestrebungen der Jungfrau eine nachhaltige Förderung angedeihen zu lassen. Der Gebetsbund, zunächst eine lose, formlose, rein geistige Vereinigung, sollte nach den Worten Barbaras ein Damm bilden gegen die Schlechtigkeit in der Welt, sollte Opfergesinnung und Kreuzesliebe wecken, sollte eine mächtige Gebetsarmee werden, das eucharistische Leben fördern und so ein treuer Bundesgenosse der Priester in ihren seelsorglichen Arbeiten werden. Jahrelang sendet sie ihre Weckrufe zu diesem Bunde hinaus. Wie kraftvoll hören sich zum Beispiel ihre Worte vom Herz-Jesu-Fest 1896 an.
Der Damm gegen die wachsende Flut der Gottlosigkeit muss aufgerichtet werden von Priestern und Laien, von Volk und Priestern, durch Wort und Beispiel, durch Gebet, Opfer, Sühne. Das Volk muss seine Priester unterstützen.
Oder man lese, wie sie am Johannistag 1897 ruft.
Ihr alle sollt euch vereinigen im Liebesbund, Priester und Laien, Väter, Mütter, Kinder, Jungfrauen, Greise, Jünglinge.
Der Bund konnte mit Unterstützung geistlicher Berater später auch eine Satzung und damit die kirchliche Billigung zahlreicher Bischöfe und Ordinariate des In- und Auslandes erhalten, so der Bischöfe von Roermond, Trient, Salerno, München, Temeswar, Augsburg, Herzogenbosch, Köln, Aachen, Metz, und sich so in halb Europa und sogar in der neuen Welt ausbreiten. Das war katholische Aktion schon lange, bevor Papst Pius XI. Seinen Aufruf zur katholischen Aktion in die Welt sandte.